Also, eine Begegnung. Das Lied hat eigentlich super gepasst, völlig ungeplant, weil als das Musikteam die Lieder rausgesucht hat, wusste ich wahrscheinlich noch nicht mal, was ich predige, geschweige denn, dass die es wussten. Aber glaubst du, dass eine Begegnung ein Leben verändern kann? Glaubst du das wirklich? Also theoretisch, klar, wir sind gute Christen und als Christ weiß man, eine Begegnung mit Gott kann Leben verändern. Ist doch logisch, ist doch ganz klar, absolut. Und doch sitzt man ganz oft da und lechzen einfach nach Urlaub. Oder geht es euch nicht so? Also vielleicht kommt mancher gerade aus dem Urlaub, weil nur, dass jetzt Ferien sind, heißt ja nicht, dass alle bald Urlaub haben. Mancher hat ihn schon hinter sich, mancher muss vielleicht bis September oder November oder irgendwie sowas warten. Aber für ganz viele und zumindest die Schüler unter uns, ja, es sind doch ein oder zwei heute hier, nicht die Masse, für die sind Ferien. Und das ist ja schon oft so eine Sehnsuchtszeit. Und ich gebe ganz ehrlich zu, also ich habe jetzt noch einen Sonntag und danach habe ich ein paar Sonntage und die Wochen dazwischen frei. Und ich freue mich auch auf meinen Urlaub. Keine Ahnung, wie es dir gerade so geht. Ob du so quasi in den letzten Ecken hängst und sagst, ja, jetzt muss irgendwie, muss jetzt mal Urlaub kommen. Oder ob du sagst, nein, ach, Urlaub kommt zwar jetzt, es ist ganz nett, aber eigentlich können die auch einfach weitermachen. Dann herzlichen Glückwunsch. So Leute soll es ja auch geben. Ja? Und trotzdem merke ich, dass in unserer Gesellschaft hier Urlaub oft so ein Sehnsuchtsort ist. So der letzte Rettungsanker, bevor man aus den Latschen kippt. Ist irgendwie schön und doch auch schade. Also schön, dass wir ihn haben dürfen, aber schade, dass der Sehnsuchtsort dann oft der Urlaub ist und nicht die eine Begegnung. Klar kann so eine Begegnung auch einfach mitten im Alltag passieren. Vielleicht ist aber der Urlaub auch die Chance, diese eine Begegnung zu suchen. Ich habe euch heute eine Geschichte aus 1. Könige 19 mitgebracht. Die Streber unter uns wissen jetzt, dass es um Elia geht. Die anderen wissen es, weil ich es gesagt habe. Nein, Streber ist das falsche Wort. Die, die sehr bibelkundig sind, das ist lobenswert. Streber ist nicht lobenswert, gell? Das, also von daher falsch. Streichen, zurückspulen, wir fangen nochmal an. Also die, die gut in Bibelkunde sind und im Bibelwissen wissen, dass es um Elia geht. Elia, für alle, die den noch nicht so gut kennen, den Namen, ein Prophet Gottes, der im Alten Testament, also erster Teil der Bibel, 1. Könige ist etwa hier, ja, knapp daneben gegriffen, 2. Samuel, danach kommt 1. Könige, genau hier, auftaucht. Also ein Prophet sind ja Boten Gottes, Menschen, die Gott berufen hat, dem Volk was weiterzugeben. Und dieser Elia hatte einen nicht ganz so einfachen Auftrag, dem Machthaber, also damals König des Landes, zu sagen, dass es gerade nicht so gut läuft zwischen Gott und ihm und zwischen Gott und ganz Israel. Aber er hatte einen der genialsten Tage hinter sich, wenn wir jetzt dann gleich in 1. Könige 19 reinschauen. Für später daheim nachlesen, 1. Könige 18. Einen der genialsten Tage. Gott hatte ihm nämlich eine Challenge aufgetragen, würden wir auf Neudeutsch sagen oder auf Englisch. Also er hatte einen Auftrag und sollte das Volk zusammenrufen am Berg Karmel, ein Berg ganz im Norden von Israel. Ihr kriegt später noch eine Karte. Oh nein, ich habe die Karte schon da, genau. Ganz da oben im Norden von Israel. Das ist viel mehr als Israel, wer sich wundert. Die Geschichte geht ja noch weiter. Und auf diesem Berg gab es einen Showdown. Ich habe heute lauter englische Worte, gell? Also so eine Ab... Wie sagt man das auf Deutsch? Ereignis ist viel zu... Ihr kriegt das selber übersetzt. Ich krieg's gerade nicht übersetzt. Also so Hollywood hätte es nicht besser planen können und inszenieren, wie dieser Tag war. Also einer gegen 450, die einem anderen Gott gedient haben. Die 450 sollten den Altar bauen. Elia hat einen Altar gebaut. Beide sollten beten, dass ihr Gott Feuer vom Himmel sendet. Die ringen sich echt einen ab und machen alles und es passiert nichts. Elia betet etwa gefühlte 2 Minuten und es macht wusch. Und jedem ist klar, welcher Gott existiert. Ja, also ich sag ja, Hollywood hätte das nicht besser inszenieren können. Lest selber nach. Der Tag geht dann noch weiter, aber das Ende vom Lied ist nicht ein Elia, der sagt, boah, wow, yeah, sondern ein Elia, der eine einzige Drohung kriegt. Und zwar von der Königin, die ihm sagt, 24 Stunden und dann bist du tot. Und dieser Mann, der gerade Wunder über Wunder erlebt hat. Zum einen das am Berg Karmel, danach hat er nochmal gebetet, dann hat es seit 3 Jahren zum ersten Mal geregnet und zwar wirklich innerhalb von Stunden, nicht, ja, Stunden waren es doch, Minuten waren es nicht ganz. Und dann kommt diese eine Drohung von einer Frau, wo er sagen könnte, völlig unbedeutend, weil da gibt es ja diesen genialen, krassen Gott. Und alles bricht zusammen und Elia nimmt die Beine in die Hand und jetzt kommt die Landkarte ins Spiel und rennt Richtung Süden nach Beersheba. Das ist etwa da, wo die grüne Grenze aufhört. Also der rennt quasi durch halb Israel und will weg. Er schickt alle Leute, die noch um ihn sind und diesen Massensprint mitgemacht haben, weg und sagt, ich brauche meine Ruhe und rennt nochmal allein in die Wüste und wünscht sich einfach nur zu sterben. Steht wortwörtlich so da. Sagt zu Gott, mir reicht so ein Tag, ich brauche nichts mehr und ich sterbe sowieso, warum nicht heute? Krass, Gott, ne? Also krasse Wendung, aber auch krass. Also ihm ist total die Stimmung verdorben, könnte man freundlich sagen. Und er will und er kann auch nicht mehr. Jetzt hoffe ich sehr, dass es euch nicht gerade so geht wie dem Elia. Und wenn es euch doch so geht, dann hört noch aufmerksamer zu. Also ich hoffe nicht, dass wir auf den Urlaub so fiebern wie Elia jetzt gerade eigentlich auf seinen Tod. Nicht auf was weiteres. Für ihn war Ende. Und das, obwohl vorher alles perfekt mit Gott lief. Also wie gesagt, besser hätte es kaum laufen können, die letzten 24 Stunden. Und trotzdem bricht für ihn alles zusammen wegen dieser einen Drohung. Und was macht Gott? Er kümmert sich um Elia. Er schickt Raben, Boten, die ihn versorgen. Und er gibt ihm dann einen Auftrag, und da kommt jetzt die Landkarte ins Spiel, und befiehlt ihm, komm zum Berg Horeb. Und jetzt ist hier unten ein Punkt eingezeichnet, ganz unten am Karte, da steht Sinai. Den Horeb wissen wir nicht ganz genau, wo der liegt. Also es gibt verschiedene Szenen in der Bibel, wo der Berg Horeb auftaucht. Moses Berufung war am Berg Horeb. Mose hat da auf den Felsen geschlagen und es kam Wasser raus, das war am Berg Horeb. Und auch den Bund mit dem Volk Israel hat Gott am Berg Horeb geschlossen. Und der Sinai kann nicht so weit weg davon sein. Aber so ganz genau wissen wir es nicht. Von daher ist diese Karte so ein bisschen auf gut Glück gemalt und es könnte auch 100 Kilometer weiter nördlich sein, aber es könnte auch sein, dass dieser ganze Gebirgszug als Horeb bezeichnet worden ist. Da wissen wir einfach nicht ganz so viel. Nichtsdestotrotz ist klar, Gott schickt ihn noch weiter weg. Ob es jetzt noch 200 Kilometer oder noch 400 Kilometer sind, das dürft ihr euch dann ausmalen. Also schon noch eine ganze Ecke, die Gott ihn schickt und sagt, jetzt geh weiter. Geht zum Horeb und er sagt überhaupt nicht warum. Er sagt nicht, was da passieren wird, was er da mit ihm vorhat oder irgendwas, sondern er sagt einfach, geh los. 40 Tage, 40 Nächte hast du Zeit. Wer von euch jemand losgegangen? Also die Kilometer sind machbar, also maximal 10 pro Tag. Das finde ich jetzt machbar, so eine Art Pilgerwanderung. Ja, andere machen sich ja extra auf und nehmen sich mal eine Woche und pilgern von A nach B, gibt es ja verschiedene Routen in Deutschland und bis nach Spanien und sowas. Hier wurde quasi Elia von Gott auf eine Pilgerwanderung geschickt, ohne dass er wusste, warum genau. Mitten in dieser K.O.-Situation, wo er gesagt hat, eigentlich brauche ich überhaupt nichts mehr. Ich will nicht mehr Gott. Aber er hört. Er ist gehorsam, obwohl er nicht wusste, was kommt. Das ist für mich schon der erste faszinierende Fakt an der Stelle. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, ob ich gesagt hätte, Gott, also bitte hier ganz runterrutschen. Ja? Nee, ich bin gerade völlig fertig. Ich habe dir gesagt, wie es mir geht und du willst jetzt, dass ich für dich hier durch die Gegend laufe. Und wie gesagt, wer will zum Gardasee laufen? Also wir wollen alle zum Gardasee fahren, ja. Aber laufen wollen wir dann doch nicht. Aber so ähnlich muss man sich das vielleicht vorstellen. Er hört und dann lesen wir folgende Worte. Da schauen wir jetzt mal in die Bibel. 1. Könige, Kapitel 19, Abvers 9. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch noch mir nach dem Leben. Also es war jetzt etwas betont vorgelesen, aber so ähnlich stelle ich mir die Szene vor. Mein Deutschlehrer hätte gesagt, also die war ja nie so gut auf mich zu sprechen, ich war da nie der Musterschüler, aber die hätte gesagt, Thema verfehlt. Was fragt Gott und was antwortet Elia? Gott fragt, was tust du hier? Da hätte Elia vielleicht sagen sollen, hey, hallo, du hast mich hierher geschickt. Was macht Elia? Er kippt sein ganzes Herz aus und sagt nochmal, hey Gott, mir geht's beschützen. Jetzt habe ich das Wort wieder gesagt. Mir geht's wirklich, ich weiß nicht mehr weiter, ja? Schau dich um und das, was er berichtet, ist so ein bisschen auch verzerrte Wahrnehmung. Kommen wir später noch zu. Aber er sagt hier, es gibt eigentlich nur noch einen, der dich überhaupt lieb hat, mich, und alle anderen wollen mich tot sehen. Aber so ist es manchmal im Leben. Man sieht nicht mehr, was um einen rum wirklich los ist, sondern man sieht nur noch das, was man fühlt. Und so ging es Elia. Er war fertig. Und jetzt kommt das Krasse, was macht Gott? Er antwortet, Vers 11, da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Cool, oder? Gott spricht ihn direkt an, aber er geht überhaupt nicht auf diesen Frust ein. Diesmal gibt es auch keinen Engel, der ihm Essen bringt oder irgendwie sowas, sondern Gott erklärt die Sache zur Chefsache. Er sagt, okay, ich will dir jetzt begegnen. Gott redet direkt. Ich weiß nicht, wie unglaublich das für euch ist, aber jetzt bin ich ja schon einige Jahre mit Gott unterwegs. Ihr, also als Kollektiv, wahrscheinlich noch länger wie ich. Einzelne ganz viel länger, manche vielleicht auch kürzer. Mit Gott unterwegs. Aber dass Gott direkt mit Worten zu mir gesprochen hat, habe ich noch nicht erleben dürfen. Ich halte es für möglich, keine Frage, aber ich habe es leider noch nicht erlebt. Genau das macht Gott. Er fragt ihn, keine Vermutungen. Und das Krasse an Gott finde ich auch, er hält es aus, das entdecke ich ja nicht nur bei Elia hier, sondern auch in den Psalmen, er hält es aus, dass ich einfach das sage, was mich beschäftigt, bewegt. Gar nicht auf das eingeht, was Gott mich fragt. Er hält es aus. Also ich weiß nicht, ob du dich traust, bei Gott wirklich Klartext zu reden. Egal wie bescheiden es dir gerade geht. Egal wie realitätsfern vielleicht auch dein Eindruck und dein Gefühl gerade sein mag. Aber ich möchte dir Mut machen, mach's nicht anders wie Elia. Du musst es ja nicht jedem erzählen, dass es so ist, aber Gott. Hau bei ihm raus, was dich bewegt, was dich beschäftigt und erwarte aber vielleicht auch von ihm, dass er dann handelt. Er haut seinen Frust raus und ich habe schon angedeutet, wer dann später weiterliest, ich werde den Text nicht allen lesen, der wird feststellen, Elia war nicht der Einzige, der noch an Gott geglaubt hat. Es haben ihn nicht alle verfolgt. Es gab da auch noch ganz viele andere Treue. Aber die Wahrnehmung ist halt manchmal verzerrt. Gott hält das aus. Kennst du das auch, dass du an manchen Punkten in deiner Sicht der Dinge gefangen bist? Und so das Gefühl hast, jetzt gibt es nichts mehr Gutes auf dieser Welt. Alle finden das schlecht, was ich getan habe. Dabei sind es vielleicht nur zwei oder drei, die recht laut gesagt haben, dass sie das nicht gut fanden. Und die anderen fünf haben geschwiegen, die es gut fanden, was du gemacht hast. Also so diese verzerrte Wahrnehmung. Aber bist du dann auch bereit, dir von Gott die Augen öffnen zu lassen? Und jetzt kommt das Spannende, anders als ich es gemacht hätte. Weil ich hätte angefangen, mit Elia zu diskutieren und gesagt, hey, hallo, ich bin Gott, ich erzähle dir jetzt mal, was Sache ist. Also erstens, du bist nicht der Einzige. Zweitens, jetzt jammer nicht so rum, überleg mal, die letzten 25 Stunden, jetzt waren ja 40 Tage zwischen, denk mal 40 Tage zurück, überleg mal, von den 24 Stunden waren 5 Minuten schlecht. Und die anderen waren der Hammer, ja? Also so irgendwie so hätte ich versucht, rumzuargumentieren. Weiß nicht, wie es ihr gemacht hättet. Gott antwortet mit Begegnung. Er nimmt sich Zeit für Elia und er benutzt dann kein Wort mehr. Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, ich will an dir vorübergehen. Das ist auf der einen Seite genial, so eine Begegnung mit Gott ist doch genau das, was wir uns wünschen, was wir uns auch heute Morgen hoffentlich wünschen, dass uns Gott irgendwie begegnet durch diesen Gottesdienst oder auch völlig ohne das, was hier vorne läuft. Ist mir egal, Hauptsache Gott begegnet euch. Das ist mein Gebet. Aber er tut es so anders, als es, weiß nicht, was Elia gedacht hätte, aber als es ich erwartet hätte. Gott ist jeder Einzelne wichtig und er will eine Begegnung mit dir haben. Aber Gott liefert nicht immer die Begegnung, die ich gerne hätte, auf die Art, wo ich es gerne hätte. Dann passiert nämlich Folgendes, und das finde ich total bezeichnend. Wir lesen weiter, Vers 11, die zweite Hälfte. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch in dem Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Also Gott geht vorüber, aber ganz anders, als wir ihn erwartet hätten. Er hat sich am Berg Karmel, 40 Tage vorher, gezeigt als der Herr, der Feuer vom Himmel schickt und nicht nur so ein Fünkchen. Dieses Feuer hat einen Altar mit Holz und Steinen, der triefend nass war, so verzehrt, dass zum Schluss nichts mehr übrig war. Also warum ist Gott nicht im Feuer? 40 Tage vorher war er im Feuer. Wir erwarten und wir wissen, wir haben einen Gott, der wirklich die Erde schütteln kann. Aber da will sich Gott nicht zeigen. Er zeigt sich als leiser Hauch, sanftes Säuseln, je nachdem, welche Übersetzung ihr wählt, ist er nur so ein vorsichtiges Irgendwas. Und das Krasse finde ich, Elia merkt sofort, da ist er nicht und da ist er. Woran er das merkt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, steht leider nicht da. Aber er kennt und checkt es sofort. Und obwohl er um den heiligen Zorn Gottes weiß, weiß er doch um diese sanfte, liebevolle Begegnung. Ich weiß nicht, wie du dir Eingreifen Gottes wünschst. Ob du es so oder vielleicht auch mal krasser wünschst. Ich kann dir nur Mut machen, gib Gott die Chance, dir so zu begegnen, wie er dir begegnen will. Völlig wertfrei von dem, was du dir gerne wünschst. Und nicht dabei zu übersehen, indem du wartest, oh, wann kommt der Sturm? Das Säuseln überzuhören. Oder vielleicht stehst du auch da und wartest auf das Säuseln und Gott trampelt da hinten rum. Ich glaube, Gott kann sich uns ganz unterschiedlich zeigen. Das Wichtige ist, dass wir die Begegnung sehen wollen, dass wir es erwarten wollen. Und wieder fragt Gott, Elia, was tust du hier? Und es gibt wieder keine Antwort, sondern einen Auftrag. Also Gott antwortet nie auf Elias Jammer oder irgendwas Ähnliches, sondern es gibt einen Auftrag. Ich lese nochmal die letzten zwei Verse für heute. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und schließlich Elisa, den Sohn von Schaphat aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Antwort zufrieden gewesen wärt. Elia war es. Er ist danach losgezogen und hat genau das getan, was Gott ihm aufgetragen hat. Und es war ihm, diese Begegnung war ihm wohl so viel Antwort, dass für ihn klar war, es passt. Es passt. Und diese Begegnung hat all seinen Frust und all seine Niedergeschlagenheit, all sein K.O. aufgehoben. Ist unvorstellbar, wenn ich heute Nachmittag meiner Frau oder jemand anders begegne, wird das nicht all mein K.O. beseitigen. Aber diese eine Begegnung mit Gott hat für ihn so viel Unterschied gemacht. Und das ist nicht das einzige Mal in der Bibel, wo das passiert. Ich weiß nicht, wer das Buch Hiob, ist ja nicht so Lieblingslektüre, gelesen hat bis zum Schluss. Da geht es auch um einen, dem es immer wieder ganz schlecht ging. Und was gibt ihm Antwort auf seine Frage? Am Ende eine Begegnung mit Gott. Keine Antwort, eine Begegnung mit Gott. Und genauso erleben wir immer wieder, wie eine Begegnung mit Gott, auch im Neuen Testament der Bibel, Dinge radikal ändert. Da gibt es nicht immer Antworten. Und deshalb ist es ja, mein Wunsch, mein Gebet, dass wir diese eine Begegnung mit Gott immer wieder suchen. dass wir auch den Urlaub, den vielleicht mancher von uns jetzt vor sich hat, nicht die Sehnsucht in den Urlaub setzen, sondern den Urlaub als Chance nutzen, mehr Zeit zu haben, um diese eine Begegnung mit Gott immer wieder zu haben und vielleicht ja nicht nur eine, sondern ganz viele. Gott zeigt sich ja immer wieder, nicht so krass, aber immer wieder, dass wir diese Begegnung suchen, dass wir auch unsere Freiräume, egal ob sie jetzt Urlaub, Wochenende oder freier Tag oder wie auch immer heißen, nicht nutzen, um nur auf der Couch zu liegen oder viele Leute zu treffen, sondern ganz bewusst diese Begegnung zu suchen, weil das liegt an uns. Weil vielleicht habt ihr es festgestellt, da geht ganz schön viel voraus, damit diese Begegnung möglich war. Mitten in der Situation, wo es sich am dreckigsten ging, Elia. Also ich wüsste keine andere Elia-Szene in der Bibel, wo es ihm noch schlechter ging. Da spricht Gott rein und sagt, geh erst mal los. Nicht, da spricht Gott rein, da ist die Begegnung und alles gut. Da ist er trotzdem gehorsam. Da hat er den Mut, loszugehen, obwohl er nicht genau weiß, wohin. Wohin schon, aber was passiert, das wollte ich sagen. Wohin war das Einzige, was er wusste, was passieren wird. Aber er hat den Mut, Gott gehorsam zu sein. Hast du auch den Mut, Einsatz zu zeigen, ehrlich mit Gott zu sein und auch loszugehen, wo du dir nicht ganz sicher bist, was kommt? Und dann aber damit zu rechnen, dass Gott irgendwie da reinkommt, dir begegnet und das dann passt. Oder willst du lieber deinen Urlaub, sage ich jetzt mal für die, die Urlaub haben, und deine Zeit gestalten, so wie es dir passt, und hoffst halt, Gott kommt auch noch dazu. Das ist so ein bisschen ein unterschiedliches Setting und ich habe es jetzt auch ein bisschen pointiert gesagt. Aber ich möchte dir wirklich Mut machen, nutz die Freiräume, die du hast, um diesem Gott zu begegnen, weil es wird dir mehr bringen als jeder schöne Strand in Italien und ich fahre trotzdem hin. Ja? Und du darfst auch trotzdem hinfahren. Rechne damit, dass diese Begegnung mit Gott immer wieder dein Leben auffüllt, auftankt, Dinge zurechtdrückt, wo du vielleicht auch eine verzerrte Warnung hast. Und rechnest du damit, dass dieser Gott, dass du ihm so wichtig bist, dass er dir begegnen will? Dann liegt es an dir. Bist du bereit, dich überraschen zu lassen? Vielleicht im Urlaub oder vielleicht mitten in deinem Alltag, beim Lernen, beim Arbeiten, irgendwo. Wir haben einen Gott, der keinen Urlaub von uns braucht, um uns zu begegnen, sondern der mitten in unseren Alltag kommt. Ich finde das genial und ich hoffe, dass du das mitnimmst und ich mache dir wirklich auch Mut. Lese heute Nachmittag nochmal 1. Könige 18, 19. Auch dieser Kontrast, um zu merken, wie Gott handelt und ist. Ich habe euch nochmal drei Fragen mitgebracht. Vielen Dank, Werner, fürs Untermalen. Such dir doch eine Frage raus, die du mitnimmst und die dir hilft. Gott segne dich. Amen.